Ich arbeite gerne in diesem Sender, das ist es eben. Ich fühle mich sauwohl bei RTL. Ich mag die Kollegen, wir haben ein tolles Team, eine tolle Zusammengehörigkeit, wie ich finde. Und wir sind ja immerhin auch Marktführer. Ich meine, wir sind auch ein erfolgreicher Sender. Ja, und so bin ich allen Angeboten, die da kamen, habe ich dann immer widerstanden. Und jetzt bin ich halt immer noch hier.
Und das ist auch gut so.
Ja.
Weil was soll Herr Klöppel sonst machen?
Ja, dann wäre er ja nackt. Das
Nackig.
hätten wir schon festgestellt.
Sina Peschke trifft.
Ja, schön, dass ihr es wieder bis hierher geschafft habt. Dieser Podcast heißt Sina Peschke Best of Guests. Ihr hört hier die schönsten Interviews aus meiner Radioreihe Sina Peschke trifft. Alles historische Folgen und ein Stück Radiogeschichte damit noch dazu. Heute mit einer neuen Folge im Podcast-Universum und zwar mit Ulrike von der Gröben. Nach 32 Jahren hat sie gerade gemeinsam mit Peter Klöppel ihre Fernsehkarriere beendet und es waren eben auch wirklich 32 Jahre. Ulrike von der Gröben, die Sportfrau, gehörte zu den Gesichtern von RTL und weil sie einfach keine Zeit hatte, nach Erfurt zu kommen, bin ich 2009 nach Köln gefahren, um vor der nächsten RTL-Aktuell-Sendung einfach mal gemütlich mit ihr zu quatschen. Das Mikro war jetzt nicht das Beste, aber so war es halt damals. Es knistert ein bisschen, wie mit allem, was halt ein bisschen länger her ist.
Ja, guten Morgen.
Das sieht nicht aus wie Multivitamin morgens um 8, oder?
Ich fange immer, auf jeden Fall, als allererstes muss ein Cappuccino bei mir stehen, ansonsten stehe ich gar nicht auf. Also Cappuccino muss sein, dann Grapefruitsaft nicht, aber Orangensaft gehört für mich auch zum morgendlichen Ritual. Essen kann ich nichts.
Hast du einen Mann, der den Cappuccino kann oder eine Maschine?
Können bei uns inzwischen mehrere. Ich habe ja auch schon einen inzwischen 18-jährigen Sohn, der kann das auch und ab und zu in der Woche macht er mir den nicht. Aber am Wochenende, dann kann ich schon mal Glück haben, dass der Sohn ihn macht. Mein Mann macht ihn schon mal. Naja, und sonst ich halt.
Und jetzt mal unter uns Frauen. Ohne dich wäre Peter Klöppel doch quasi nackig.
Wenn das jetzt Carol hören würde, das ist natürlich die Frau von Peter Klöppel,
dann?
Die ich sehr mag und sehr schätze. Ohne mich soll Peter fast nackig sein. Ja, ich kann mir natürlich genau vorstellen, was du damit meinst. Und ich glaube, so geht es auch vielen Zuschauern, dass man es schon sehr gewöhnt ist. Und es ist, sind ja schon so viele Jahre inzwischen. Ich glaube, Peter und ich machen das schon seit 18 Jahren jetzt, Seite an Seite. Da hat man sich da so dran gewöhnt, dass wir ein Team sind, dass wir ein Paar sind. Manche glauben sogar vielleicht, wir seien verheiratet oder so.
Naja.
Das spricht nichts dagegen.
Nee,
das Peter
sieht ja auch
total
so
in Ordnung. Aber heiraten muss ich ja nicht gleich. Also Peter und ich, wir sehen uns eigentlich immer nur in den Konferenzen. Also in der Regel in der Mittagskonferenz, wenn Peter im Haus ist. Er ist sehr viel unterwegs und sehr überlastet als Chefredakteur ja auch noch. Auf jeden Fall aber, und das ist ein Ritual, gehen wir immer gemeinsam in die Sendung runter. Und dann trägt er die Texte und öffnet mir die Türen. Ja, und da plaudern wir auf dem kurzen Weg, aber immerhin sind es 2 Etagen runter in den Keller. Da sind wir auch ein bisschen unter uns. Und die allerwichtigsten und geheimen Dinge, die besprechen wir dann.
So, er ist ja nicht nur Partner in der Sendung, sondern wie wir gerade gehört haben, auch Chef. Macht es, also dein Chef, macht es die Geschichte manchmal schwieriger?
Überhaupt nicht. Also ich kenne Peter schon so lange, wie auch unseren zweiten Chef, wir haben ja 2 Chefredakteure, dass es, glaube ich, für ihn vielleicht schwierig sein mag, dann irgendwann auch mal plötzlich den Chef zu geben. Wir sind eigentlich in einem Studio schon so lange Partner und als Redakteure, die wir ja beide mal waren, Gleichberechtigte, auch eben Partner und auf Augenhöhe, dass das mit dem Chef, das vergesse ich ehrlich gesagt auch immer.
Nach außen wirkt es, obwohl ich jetzt weiß, viele andere vielleicht auch schon wissen, dass Peter Klöppel dein Chef ist, als ob du ihm Dinge sagen darfst, die sonst keiner ihm sagen darf.
Also ich darf ihm mit Sicherheit ziemlich viele Dinge sagen, weil das gehört auch bei uns dazu, dass man spontan sein muss. Und da kann es auch schon mal passieren, dass ich mit meiner Spontanität dann vielleicht auch mal was raushaue, was auch gar nicht so dolle ist. Er nimmt es aber hin, weil er genau weiß, ich habe ja oft nicht die Zeit, mir das groß zu überlegen. Und da ist er wirklich sehr großzügig. Im Großen und Ganzen, glaube ich, nimmt er auch vieles von mir an, ja. Er nimmt meine Meinung ernst, wie ich seine Meinung auch ernst nehme. Wir akzeptieren uns, wir respektieren uns und auch teilweise unterschiedliche Meinungen zu vielen Dingen, nicht nur zum Sport. Allerdings ist Peter auch jemand, der, wie ich finde, auch von anderen Leuten doch viel besser, als man vielleicht glaubt, Kritik vertragen kann.
Als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, habe ich Kollegen gefragt, wie seht ihr denn diese Geschichte? So dieses, die Kollegen vom Fernsehen, Peter Klöppel, Ulrike von der Gröben, was habt ihr denn da für eine Meinung dazu? Ich wollte mal wissen, was die Leute auch so wissen wollen. Da kam unter anderem auch, nicht eine Frage, aber die Feststellung, dass du im Laufe der Jahre an seiner Seite souveräner geworden bist. Früher hast du noch so ein bisschen abgewartet, so nach dem Motto, es wirkte so, wie ist er denn heute drauf, was kann ich denn heute sagen? Und heute traust du dir schon mal Dinge zu sagen, wo man eher denkt, kann er darauf antworten?
Das ist eigentlich nicht wirklich so. Es ist, man muss es ja auch vor dem Hintergrund verstehen, dass ich ja mit Hans Meiser angefangen habe. Also die ersten Jahre saß ja Hans Meiser an meiner Seite. Mit dem war ich
da hatten wir im Osten noch keinen Empfang.
Ja. Ja, da haben sie was im Osten vielleicht nur wenige gesehen, ein bisschen Empfang gab es da schon. Und Hans und ich waren ja das Team und als Peter kam, bei allem Respekt, aber für mich war das dann der Neue. Und da hatte ich überhaupt gar keine Hemmungen, mich zu, da war ich ja eigentlich die, die da zu Hause war. Also da fand ich, das ist mein Studio mal zunächst. Und, und dann kommt Herr Klöppel da rein. Ich habe auch wirklich, da war der Peter, glaube ich, schon 5 Jahre da. Da war ich immer noch so vom Gefühl her der Meinung, ich habe es länger mit Hans Meiser gemeinsam im Studio getrieben.
Wie lange war
ich? Ich habe doch eine ganze Weile gebraucht, obwohl wir ja altersmäßig viel näher aneinander liegen, ich mich an Peter so gewöhnt hatte. Aber vielleicht ist es auch das, was die Leute meinen. Vielleicht ist es das. Also mutig war ich bestimmt und empfand ihn eher als den Eindringling. Aber so richtig als Team zusammengewachsen, vielleicht haben wir wirklich ein paar Jahre gebraucht. Sicherlich auch das Empfinden der Zuschauerin ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass ich auch an manchen Tagen schon vorausahne, was er für eine Stimmung
gleich
hat.
Sagen wird.
Was er sagen wird auch. Ich kenne seinen Humor. Ich weiß, da geht er jetzt drauf ein und es stimmt auch meistens.
Ja. Das ist der Vorteil einer langen
Beziehung.
Ja, genau, Beziehung.
Partnerschaft.
Gibt es auch private Gemeinsamkeiten?
Wir haben in einem Punkt relativ viel miteinander privat zu tun, weil wir ja beide sehr sportlich sind. Also ich immer schon, Peter in gewisser Weise auch. Ich weiß, dass der schon früher Tennis gespielt hat. Und ganz am Anfang haben wir sogar mal, also mein Mann und ich, mit Klöppels Tennis gespielt. Fällt mir jetzt in dem Zusammenhang ein. Das ist bestimmt, hatten wir noch keine Kinder. Also das ist auch ewig und 3 Tage her. Aber dann entwickelte sich daraus aber kein ständiges Tennisspiel oder kein gar nichts. Aber seit der Peter selber auch läuft, ich laufe ja schon viele, viele Jahre als Studentin schon. Und Peter hat vor ein paar Jahren, ich weiß es nicht, vor inzwischen glaube ich auch schon 5, 6, 7 Jahren angefangen zu laufen und holt sich auch gerne meine Tipps ein und lässt sich beraten. Und mit ihm bin ich ja gemeinsam den New York Marathon gelaufen und habe die komplette Vorbereitung mit ihm gestaltet. Bin vorher schon ein paar Halbmarathons mit ihm gelaufen, wo ich ihm immer so, ich habe ihn immer gefragt, wie schnell möchtest du im Ziel sein? Dann habe ich versucht, ihn dahin zu führen. Also durch den Sport haben wir auch in der Freizeit relativ viel miteinander zu tun.
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich frage mich immer, was motiviert Menschen, sich so einen Marathon oder auch nur einen Halbmarathon anzutun? Wann bist du den ersten Marathon gelaufen?
Also ich bin ja sehr sportlich von Hause aus, habe aber irgendwie zu nichts Talent. Also auch meine Begeisterung fürs Tennisspielen, die ich nie verloren habe, die läuft irgendwie ein bisschen ins Leere, weil ich 0,0 talentiert bin. Ich habe kein Ballgefühl. Und irgendwann sucht man sich dann ganz automatisch irgendeinen Sport, wo man kein Talent für braucht. Und das ist natürlich Laufen. Laufen kann jeder Idiot, da kann sogar jeder unsportliche Mensch, theoretisch, wenn er ein bisschen lernt. Und bei dem Laufen hast du halt relativ schnell Erfolge und wirst auch schneller. Und mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich wunderschön ist, für mich jedenfalls als naturverliebten Menschen, wenn du hier in deiner Millionenstadt dann einfach ein paar Schritte läufst und schon bin ich im Wald, im grünen Gürtel und spüre die Jahreszeiten. Ich merke als Erste in der Familie, wenn der Frühling kommt, wenn die Vögel zwitschern, wenn die Vögel gehen, natürlich auch. Ich bin wahnsinnig gerne in der Natur draußen, morgens so ein Stündchen nach dem Aufstehen. Und dann ist der Tag einfach schön.
Ich frage mich immer, woher du die Begeisterung aber auch jetzt zum Beispiel für den Fußball nimmst.
Ich denke, man wird damit groß. Du wirst entweder in einem Umfeld, in der sportlichen Familie, unter sportlichen Freunden, durchs Vereinsleben.
Mein Vater
groß.
Hat immer Fußball geguckt und ich habe keinen Schimmer.
Ja gut, das war ja auch damals die Generation, war es ja vielleicht auch noch so, dass die Väter und die Brüder Fußball guckten und die Mädels eher nicht und Volleyball spielten oder so. Ich bin nun mal in Mönchengladbach geboren und zwar groß geworden, direkt am alten Bückelberg-Stadion. Und wenn du in den 70er Jahren in der Stadt groß wirst, wo Borussia Mönchengladbach spielte, das war damals neben Bayern München die zweite Großmacht, dreimal hintereinander deutscher Meister, Europapokalsieger, das war eine Macht und die Fohlenelf und Günter Netzer, Netzer Vogts und Heinkes Jupp holen den Europacup. Ich kann es noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Und da ist jeder voller Feuereifer für diesen Verein, für diese Mannschaft und natürlich dann für diesen Sport. Und wenn dann auch noch quasi das Gelände von Borussia Mönchengladbach unser Spielplatz war, dann, ja, das verlierst du nicht mehr, das bleibt.
Wo spielen die heute eigentlich, wenn ich mal fragen darf?
Ja, hallo. Also jetzt ganz aktuell, ich weiß, stehen sie auf Platz 12. Aber ich dachte so, okay, schon, eine Frage würde dahingehen, gibt es die noch in der ersten Bundesliga? Ja.
Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen. Ich bin voll auf Risiko gegangen. Das heißt, mit so viel Fußball-Sachverstand wirst du natürlich auch bei der Fußball-WM dabei sein, oder? Musst du hier bleiben?
Ja, ich muss hier bleiben. Ich wäre in dem Fall nicht nach Afrika. Das haben wir auch nie gemacht. Ich meine, mein Platz ist ja nun mal der neben Peter Klöppel. Da haben wir schon genug von gesprochen im Studio. Und der Peter und ich, wir dürfen eigentlich selten weg. Nur ganz ab und zu. Ich hatte das große Glück, dass vor 4 Jahren, als die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land war, da hat man natürlich gesagt, okay, dann machen wir es mal anders. Und dann habe ich halt 4 wunderbare Wochen mitten auf der Fanmeile in Berlin verbringen dürfen. Da hatten wir so ein kleines Podest und ich mittendrin im Fangetümmel. Ich bin auch zu sehr vielen Spielen hingeflogen und habe von da berichtet. Also das war schon großartig. Aber die schicken mich jetzt nicht nach Südafrika, weil wir auch glauben, dass es keinen tieferen Sinn macht. Denn die Stimmung wird hoffentlich wieder hier im Land sein und nicht unbedingt, wenn Deutschland spielt, in Afrika.
Trotzdem wäre es doch schön.
Ja, oder? Natürlich. Aber ich bin ja auch nie bei dem Formel-1-Rennen. Die Leute denken ja vielleicht immer, ich wäre ständig draußen. Ja, nee, wann soll ich denn das noch machen?
Das macht ja Herr Ebel.
Ich bin halt die Nachrichtenmoderatorin. Ich bin nicht die Sportreporterin draußen vor Ort. Für mich ist es immer wieder ein Highlight, wenn ich rausgehen darf. Ob das jetzt große Ereignisse sind, zum Beispiel als RTL noch die Champions League übertragen hat, dann durfte ich immer zu den Champions League Finals rüberfliegen. Oder bei der Formel 1 auch in Ausnahmefällen und eben Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich werde auch bei dieser WM, um jetzt mal nach vorne zu gucken, werde ich sehr häufig rausgehen und dann auch wieder von deutschen Fanfesten, von Fanmeilen aus meine Nachrichten machen. Das haben wir uns vorgenommen, weil RTL ja auch viele Spiele überträgt. Und direkt nach den Nachrichten fängt dann diese Sportübertragung immer an mit Klinsmann und Klopp. Ja, also Jürgen Klopp und Jürgen Klinsmann haben wir ja als Experten eingekauft. Und dann werde ich wahrscheinlich in den Nachrichten immer schon einen von den beiden neben mir stehen haben und dann geht es mit der großen Sendung los. Und so freue ich mich darauf.
Und wenn du solche Kaliber triffst wie Klinsmann zum Beispiel, ist das schon so ein Verhältnis, dass er sagt, hallo Ulrike, kennt man sich? Oder?
Das Schöne ist, wenn man so lange wie ich im Sport dabei ist, ob man sich gut kennt oder nicht, aber alle kennen mich natürlich. Also alle, auch die Sportakteure selber, die Protagonisten, ob das Trainer oder Spieler sind, aus allen möglichen Bereichen, man kennt mich. Und bei den meisten habe ich das Gefühl, dass ich durch die vielen, vielen Jahre harter Arbeit und allzu viel falsch gemacht habe, ich glaube ich auch nicht am Schirm, dass man mich auch für so kompetent hält, dass man sich ganz gerne mit mir unterhält über Sport. Und das ist ein schönes und angenehmes Gefühl.
Also ich denke, dass es bei den Zuschauern auch schon angekommen ist, dass Sport auch Frauensache ist und Fußball auch. Also dazu gibt es jetzt auch schon immer mehr Frauen, die sowas kommentieren. Aber ich meine jetzt so, diese ganzen Manager, wie sie alle heißen, wie heißt der Bayern-Manager nochmal, Hoeneß?
Ja, der ist inzwischen Präsident, der neue heißt Nährlinger, egal.
Ja, aber so die wichtigsten Dinge kriegt der noch mit.
Ja.
Haben die noch ein Problem mit Frauen im Fußball?
Nö, Uli Hoeneß hat natürlich immer dann ein Problem, wenn nicht ich irgendwie da auftauche bei einer Pressekonferenz und Fragen stelle, sondern die Kollegin von Exklusiv, die natürlich an den Bayern-Spielern sehr interessiert sind. Da gab es ja schon die tollsten Geschichten, wir wollen sie ja nicht alle ausgraben und die Bastis der Nation, dann ist ja klar, die jungen Mädels und VIP-Magazine interessieren sich dafür. Und die hat sich dann schon mal in die ganz normalen Pressekonferenzen reingeschmuggelt und irgendwelche Fragen nach gefärbten Haaren und Liebschaften und auch als Oliver Kahn damals dieses Verhältnis hatte mit der, wie heißt die? Das sowas weiß ich immer nicht.
Verena Kehrt.
Verena Kehrt. Ne? Die eine ist Verona Po, die andere ist Verena Kehrt. Ja, Verena Kehrt, da hat sich dann also die Exklusivkollegin da reingeschmuggelt, da kann der ausrasten, da kann der richtig ausrasten. Ja. Und dann neigt er so ein bisschen zur Sippenhaft, der Hoeneß. Dann hat er also immer dann komplett RTL gleich rausgeschmissen und dann kriegt man auch beim nächsten Spiel keine Akkreditierung und so. Dabei ist er so ein bisschen so ein Choleriker, aber Gott, ja. Es ist, ich ein bisschen verstehen kann ich es ja auch.
Ulrike, ich finde, dass es Sportmoderatoren unter den Moderatoren eigentlich mit am schwersten haben. Also ich meine jetzt auch, wenn es um Interviews geht mit Sportlern. Also die fangen dann an und sagen solche Sachen wie, da ging es hinten nicht raus, weil es vorne zu schräg reinkam und von der Seite es gar nicht mehr rausging. Da denke ich mir immer, verdammt nochmal, ja. Was machen wir jetzt mit dir? Ja. Und Hochachtung vor den Kollegen, die verstehen, was sie uns damit sagen wollen.
Nee, das verstehen die auch nicht alles. Das ist ja, das muss man auch nicht verstehen. Man muss ja auch in solchen Augenblicken diese Interviews direkt nach Spiel, nach Wettkampf, nach Höchstleistung, nach Auspowern, nach bis zur Besinnungslosigkeit kämpfen zum Teil. Die dienen ja nicht dazu, um da irgendwelche intelligenten Sätze zu hören, sondern da will man eigentlich nichts anderes als Emotionen rüberbringen. Und die kannst du halt nur direkt nach dem Wettkampf. Wenn die sich erstmal wieder gesammelt haben, dann sprechen die auch ganz anders und dann geht das auch.
Aber die haben schon ihre eigene Sprache manchmal. Ne?
Natürlich haben sie ihre eigene Sprache und je näher sie auch dem Interviewer sind und je besser man sich kennt, umso mehr kommt man dann auch in den eigenen Jargon rein. Das ist halt so. Zusätzlich wird auch ständig von ihnen erwartet, gerade auch von Fußballern, die in der Öffentlichkeit stehen oder Formel 1 fahren, also die auch noch richtig viel Geld verdienen und Vorbilder sind. Und so. Sie müssen immer Vorbilder sein.
Also, man kann ja nicht alles.
Man kann nicht alles. Es ist in der heutigen Generation, also auch gerade bei Fußball, da sind ja wahnsinnig viele dabei, die in Fußballinternaten groß werden und tatsächlich Abitur machen und wo auch die Vereine darauf drängen und wirklich das forcieren, dass die genug Zeit haben, um ihre Ausbildung zu machen. Aber die andere, die früheren Generationen, da war das eben noch nicht so. Da gab es immer wieder Ausnahmen, großartige auch, die ja sehr, sehr, sehr eloquent sind und auch weit gekommen sind in ihrem Leben, in ihrem beruflichen Leben nach dem Fußball.
Zum Beispiel, indem sie oft selbst dann auch Moderatoren geworden sind.
Zum Beispiel, oder indem sie Firmen gegründet haben, aufgemacht. Von manchen weiß man es ja auch gar nicht.
Trotzdem sind sie erfolgreich. Beispiel, ne?
Genau. Ja, viele Jahre wusste man ja gar nicht, was der Netzer macht. Und erst als er wieder auf den Schirm zurückkam, ja, er war ja auch schon mal bei RTL auf dem Schirm, viele Jahre lang, bei der schönen Sendung Anpfiff. Da hat er das Gleiche gemacht.
Das schwierigste Interview, was du jemals mit einem Sportler geführt hast?
Also grundsätzlich sind die schwierigsten die Interviews, die man nicht kriegt, wenn man also verzweifelt versucht, irgendeinen ans Mikrofon zu bekommen und es klappt nicht. Das ist mir häufiger übrigens bei Boris Becker passiert, dass ich tatsächlich wie so eine Blöde, wenn ich bei irgendeinem Fußballspiel war, da habe ich mich richtig geärgert. Da saß er auf der Tribüne und dann kam immer, wenn ich dann versuchte, irgendwie Kontakt aufzunehmen, ne, er sei privat da. Ja, natürlich ist er privat, das ist aber trotzdem Boris Becker und ich finde, da kann man einfach mal einen kurzen Satz vor so ein Mikrofon sprechen, beim übertragenen Sender. Na gut, und das sind also die schwierigsten, viele, die ich nicht gekriegt habe. Nein, so viel waren es Gott sei Dank nicht. ganz schrecklich war, da war ich auch noch beim Radio bei RTL. Da habe ich Niki Pilic, den Trainer von damals, Michael Stich, der war ja...
Michael Stich war ja
Das
Tennis.
War immer der Konkurrent quasi von Boris Becker. Boris Becker und Michael Stich, Michael Stich war auch sehr gut. Er hatte nur das große Pech, dass er eben nach Boris Becker kam. Kurz danach, aber danach. Und einfach nicht so smart war und nicht so ein Typ und wie auch immer. Wobei ich ihn eigentlich sonst sehr mag. Was hatte er verloren? Und ich hatte Niki Pilic dann endlich am Telefon und hatte mir so ein paar Fragen vorbereitet, wie man, was weiß ich, 5, 6... Und ich stellte die erste und die Antwort war, ja. Ich stellte die zweite, die Antwort war,
ja.
Nein, dritte. Das Interview war demzufolge innerhalb von 30 Sekunden beendet und ich war so geschockt, mir ist auch nichts mehr eingefallen. Mhm. Es war total peinlich, ich kann es nicht anders sagen.
Aber es hat jeder
Der wollte mit mir nicht sprechen, der war total sauer und dem gefielen wahrscheinlich auch meine Fragen nicht. Ich weiß es nicht, jedenfalls war es schrecklich.
Worüber würden Sie am liebsten mehr berichten, außer über Fußball?
Über Fußball berichte ich nicht so viel. Ich würde gerne mehr über Fußball berichten und zwar mehr über den gesamten Fußball im Land. Wir haben leider, man ist ja immer so abhängig von den Zuschauern und die dürfen immer nicht wegschalten. Wenn die Zuschauer nicht immer wegschalten würden, wenn ich zum Beispiel über Dynamo Dresden berichten würde oder so oder VfB Leipzig oder was auch immer, dann könnte ich auch mehr darüber berichten. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass Fußball, weil es oft eben immer nur eine oder zwei Mannschaften betrifft, dann schalten die anderen weg. Bayern München hat halt das größte Interesse bundesweit. Da können wir sehr viel zu machen. Ich würde gerne viel, viel regelmäßiger über die Bundesliga. Meistens machen wir ja nur Highlights oder mal so am Wochenende. Das fehlt mir schon ein bisschen. Dann würde ich natürlich auf jeden Fall gerne Tennis wieder ins Programm heben und viel mehr über Leichtathletik.
Und wie könnt ihr das jetzt feststellen? Also es ist für viele nicht nachvollziehbar, wenn du jetzt sagst, ja, wenn wir über diese eine Mannschaft berichten, dann schalten so viele ab.
Ja,
könnt ihr das so genau messen?
Ja, das ist ja das ganz, ganz Schlimme. Wir haben ja eine Minuten, es gibt sogar eine Sekundenauswertung, aber die ist ja relativ uninteressant. Aber die Minutenauswertung ist schon ziemlich genau und unsere Chefs, die schauen sich die ganz genau an jedem Tag, wird genau geguckt, wie ist die Gesamtquote der Sendung natürlich, aber wo steigt die Kurve an, wo sackt sie runter, wo lässt sie nach und wo fällt sie definitiv ab. Und deswegen kann man dann schon sehen, bei welchen Themen die Zuschauer dann eher zuschalten, dranbleiben, das ist ganz, ganz wichtig und das ist immer das Beste.
Familie von der Gröben ist ja an sich eine sehr sportliche Angelegenheit. Wenn man überlegt, ihr Mann, ich habe ihn das letzte Mal im ZDF-Boxreporter gesehen, was macht er jetzt?
Ja, also mein Mann ist vor allen Dingen deshalb so ein sportlicher Mensch, weil er selber ein großer Sportler war. Mein Mann war
Judoka.
Ja, genau.
Er war Judoka.
Gut. Mein Mann war ja ein sehr erfolgreicher Judoka, 16-facher deutscher Meister, mehrfacher Europameister, mehrere Silbermedaillen gewinnen, Bronzemedaillen gewinnen, Bronzemedaille bei der WM, zweifacher Olympiateilnehmer und jetzt kommt immer, aber da war er nicht so erfolgreich. Der ist mal für 16 Sekunden nach Seoul geflogen, erzählt er immer. Also Olympia war eben nicht so erfolgreich, aber es war ein ganz großer Judoka. Man nannte ihn ja auch den Judograf. Und da lag es natürlich nahe, dass seine Karriere nach dem Sport auch irgendwie im Sport stattfinden würde. Mhm. Der war ja lange Zeit bei RTL, da haben wir uns ja kennengelernt. Also der hat hier angefangen, so ein Quereinsteiger. Das ist ja oft bei Hochleistungssportlern so, dass sie bei den Sendern dann so irgendwie so reinkommen. Mhm. Und da war er viele Jahre, dann hat er jahrelang den Sport bei Sat.1 gemacht. Also da hat er diese tägliche Ransendung geleitet. Und jetzt arbeitet er als Freier für Eurosport viel, da kommentiert er die ganzen Kampfsportarten und aber auch das ZDF, genau, und da hast du eben von gesprochen, da moderiert er das Boxen.
Zwei Kinder?
Ja.
Der eine ist 18, hast du gesagt, und sie?
Also beide, glaube ich.
Beide?
Nee, also beide sind gerade, er ist gerade 18 geworden und Caroline, die Tochter, ist gerade 15 geworden.
Und ist es schon schwierig?
Ja, schon lange schwierig, ne? Also Kinder in der Pubertät, die haben ihre, also ich kann mich es gibt ja grauenhafte Geschichten und es ist ganz furchtbar, aber so die kleinen Klassiker, die haben wir natürlich auch, dass der Sohn dann einfach das Sprechen einstellt, das finde ich so schrecklich, ich leide ja so darunter, ich rede ja so gern und ich höre auch gern zu, ich habe gerne so einen Tisch, wo die Menschen interessante Gespräche führen und wo meinetwegen, sie sollen auch schimpfen auf die Lehrer und sich aufregen und dann aber wieder mal lachen, aber dieses gar nicht, dieses Schweigen, das hat mich dann doch sehr, geärgert. Und dann ist er Gott sei Dank mal für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen. Das macht man ja so gerne in der Elf. Und dann kam er zurück und dann war er vor allen Dingen, als er da war, da haben wir immer einmal in der Woche eine Stunde telefoniert. So viel haben wir vorher in Deutschland nie gesprochen. Und danach hat das leider auch nur noch ein paar Monate angehalten. Und jetzt ist er immer noch wieder, ja, ziemlich schweigsam. Aber das kommt wieder. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Das ist immer noch ausklingende Pubertät. Und irgendwann wird er wieder viel mit mir sprechen.
Nach wie vor gibt's im Fernsehen das Phänomen der Frauen ohne Unterleib. Ich finde, bis auf ein paar Ausnahmen gehörst du auch dazu.
Ja. Ja, das hat wie alles im Leben immer seine zwei Seiten. Die gute ist, ich muss mir also eigentlich immer nur kurz vor der Sendung mal schnell ein Jackett anziehen und setze mich dann dahin. Es interessiert ja überhaupt keinen, was ich untenrum anhabe. Ja, also weder meine Schuhe noch meine Jeans, die ich meistens trage. Ich bin ja der klassische Jeans-Typ. Ich liebe Jeans. Und das könnte ich alles nicht machen, wenn ich ganz zu sehen wäre. Auf der anderen Seite ist natürlich der Nachteil, dass die Leute immer ganz erstaunt sind. Oh, die hat ja Beine und die hat ja eine Figur. Mhm. Und das finde ich dann auch mal ganz schön, wenn man dann eben draußen ist und egal bei welcher Gelegenheit. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich mal ein paar Unterhaltungssendungen auch mit Günther Jauch und mit Happe Kerkeling machen durfte. Da kommt man das dann mal zeigen.
Ja, das waren aber die Ausnahmen. Meistens ist wirklich der Tisch, ist die Grenze und dann kann man nur erahnen, was sich darunter abspielt im Sommer oder so. Ne?
Die Leute Ja, es gab Zeiten, da haben wir echt da gesessen und hatten unten also irgendwelche Kisten mit Wasser, kaltem Wasser drin und haben da unsere Füße drin gekühlt. Aber im normalen Fall bist du einfach, ich meine, wir sitzen ja hier schon in Großraumbüros, du bist halt in Anführungszeichen normal angezogen. Nicht besonders gut. Also ich habe ja nicht das Business-Kostümchen an. Da zwingt mich keiner zu und dann wäre ich, also ich bin da auch nicht der Typ für.
Wenn man die Moderatorinnen vor allen Dingen im Fernsehen sieht, denkt man, die müssen sich das aber jetzt nicht kaufen, oder?
Nein, das war glaube ich früher mal. Das mag auch noch Systeme geben im Fernsehen, wo das die Moderatorinnen kaufen müssen. Wir müssen das nicht. Wir haben eine ganz große Kleiderkammer oder wie es viel schicker heißt, ein Modepool.
Unser Styling. Das klingt schicker, ja.
Das ist ganz was anderes, ne? Ja, also früher hatten wir eine Klamottenkammer, jetzt haben wir Modepool und da sitzen Stylistinnen und die ziehen uns an. Das heißt, je nachdem, welche Sendung du hier moderierst, also bei Frauke Ludewig zum Beispiel ist ja ganz wichtig, dass die immer großartig aussieht, immer nach dem neuesten Schick und Trend und Trends setzt sogar. Mhm. Von mir erwartet man nur, dass ich anständig aussehe an der Seite von Peter Klöppel, also halbwegs seriös in dem Nachrichtenstudio.
Sportlich schick.
Ein bisschen sportlich schick, genau. Es muss auch zu mir ein bisschen passen. So, und dann hat man immer so fürs Quartal, sucht man sich immer so alle 3 Monate, kriege ich dann immer den Schrank vollgehängt, ich probiere alles an, ob es mir auch steht, ob es mir gefällt, ob es passt. Ja, und dann entscheide ich dann Tag für Tag und ich habe dann immer so Lieblingsstücke, die ziehe ich dauernd an Und dann habe ich ein paar, naja, sage ich, okay.
Was ist so ein Lieblingsstück, damit ich mal genau hingucke beim nächsten Mal?
Ach, es gibt so, ich habe zum Beispiel letztes Jahr vor der WM, da bin ich angekleidet worden, weil ich ja so lange unterwegs war. Und da habe ich ganz nette, so habe ich zum Beispiel so einen hellblauen mit so bunten Stickereien, einen hellblauen Blazer mit bunten Stickereien. Ich liebe ihn. Die Zuschauer schreiben schon ab und zu, ob ich den nicht mal langsam wieder zurückgeben könnte.
Hellblauen Blazer, muss ich jetzt achten.
Ja, und meinen orangefarbenen, den habe ich bestimmt mindestens genauso lang. Den ziehe ich auch immer und immer wieder an. Dann diesen pinken, von dem du eben gesprochen ja. hast, den liebe ich auch über alles, weil Pink mir halt einfach unheimlich gut steht. Und das sind so Schätzchen. Mhm.
Du hast schon verdammt viel Glück gehabt. Ja. Du bist so eine Art alterslos.
Ach so, na, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe grundsätzlich viel Glück gehabt in meinem Leben. Das will ich mal
ich meine jetzt auch nur so optisch.
Und das optisch, ja, bin ich alt, das, ja, man guckt natürlich selber anders in den Spiegel. Und vor allen Dingen, ich bin ja diejenige, die mich morgens am ehesten sieht. Ja, gut, ich mein, und da ist das alles auch da nicht mehr so.
Aber du bist ja abends, du hast ja den ganzen Tag Zeit, das wieder hinzukriegen.
Ja, ja, ich habe sicherlich insofern Glück, dass ich gar nicht mal so wahnsinnig gesund lebe, außer vom, was meinen Sport angeht, dass ich also regelmäßig in der frischen Luft bin und laufe und mich fit und schlank halte und aber ich schlag auch gerne mal über die Stränge, ich feiere gerne Partys und ich trinke auch gerne mein Kölsch und leider Gottes gehöre ich auch zu den wenigen, die ich kenne, die abends zum Bier auch noch rauchen. Also das alles hätte schlimmere Spuren hinterlassen können.
Und wahrscheinlich, also es ist auch so ein Tipp, der offensichtlich zumindest bei dir funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob du das intuitiv gemacht hast oder einfach mal... Weil du schon vor 15 Jahren den richtigen Friseur gefunden hast. Also du hast ja, glaube ich, nie deine Frisur geändert. Das war ja immer.
Ja, das meint man. Aber das ist auch ganz falsch. Ich habe furchtbare Frisuren gehabt. Aber ich war immer der Meinung, ich habe für meinen Typ immer die richtige Frisur gefunden. Sagen wir es so, ich war, da ich naturblond bin, hatte ich halt immer diese Haarfarbe. Weil wer blond ist, der wird seine Haare in den seltensten Fällen schwarz färben. Also die Haarfarbe ist geblieben. Das macht schon viel aus. Dann so eine halbe Länge. Ja gut, das variierte dann schon auch zwischen, naja, ein paar Zentimeter mehr oder weniger. Aber im Großen und Ganzen, ja, dann waren sie mal glatter, mal gestufter in die Richtung. Aber ich hatte zwischendurch furchtbar. Dann hatte ich so ein Vollpony und so ganz komisch kurz oben am Kopf.
Aber es war jetzt nie so auffällig, dass man sagt, sie sah komplett anders. Also keine Dauerwelle und nicht rot. Die 90er waren ja mal rot.
Ja, das riskiere ich auch. Das wollte ich auch nicht. Also wenn ich meine Farbe fand ich ja okay. Also am Schnitten, ich habe wahnsinnig glatte Haare und die sind gar nicht so einfach zu stylen. Deswegen blieben da auch gar nicht so viele Möglichkeiten.
Und sonst alles echt auch noch?
Alles, noch ist alles echt, ja. Ich glaube, es bleibt auch alles echt. Ich glaube, ich weiß auch nicht, die sind ja sehr großzügig hier bei RTL, muss ich feststellen. Ich meine, ich weiß von Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß von Kolleginnen vom WDR, dass die reden schon darüber, dass wir, Peter und ich, als Vorbilder genannt werden, sogar bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass wir in dem Alter noch moderieren dürfen, obwohl wir ja die jungen Zuschauer haben und auch haben wollen. Und das scheint aber hier im Sender keinen zu stören. Ich darf hier bis jetzt jedenfalls auch jährlich ein paar Falten dazu bekommen. Da redet keiner drüber. Das scheint hier keinen zu stören.
Und ich meine, mit 52 sind es ja immerhin noch viel zu wenig, was den Durchschnitt anbelangt.
Ach, die haben ja, mir reichen sie, aber schön.
Heute mit Ulrike von der Gröben, Sportfrau bei RTL aktuell. Schon mal kurz in Thüringen gewesen, haben wir gerade gehört. Es gibt übrigens ein Foto in einer Eisdiele in Weimar mit Ulrike von der Gröben. Und jedes Mal, wenn ich da reingehe und dein Foto sehe, esse ich automatisch eine Kugel weniger.
Warum weniger?
Ja, weil du so schlank bist.
Ja, das war total klasse. Mein Sohn hat ja auch schauspielerische Ambitionen, nicht nur meine Tochter. Der hat man also total süß, das ist auch schon viele, viele Jahre her, in einem Märchenfilm, aber in einem modernen Märchenfilm Rotkäppchen mitgespielt. Und da drehten die in der Sächsischen Schweiz und in Dresden, aber eben auch in Weimar, oder? Und wir hatten zwischendurch auch ein bisschen Zeit, uns dann die Städte anzugucken. Und so war ich mit ihm in Erfurt, aber auch lange in Weimar. Wunderschön, das Goethehaus. Ach, was war ich begeistert. Und sogar Max, da war der noch ziemlich klein, aber der war vielleicht so 13, 14. Da sind wir aber schön, oder noch jünger, 12, egal. Und dann sind wir halt dieses Eis essen gegangen, in diese Eisdiele. Und da, von daher gibt es dieses Foto.
Mal sehen, was noch so hängen geblieben ist. Also, Thüringer essen am liebsten?
Ja, Wurst, ne? Rostbratwurst.
Wurst. A. Hier schreibt Wurst. Man das ja mit A. Wurst.
Wurst.
Die Landeshauptstadt ist?
Erfurt. Mhm. Gott, habe ich da lang gebraucht.
Das Wohnhaus von Goethe, hat man ja gerade schon gesagt.
Steht in Weimar, aber frag mich bitte nicht nach der Straße. Ich habe es vergessen.
Die bekannteste abgebrannte und wieder aufgebaute historische Bibliothek ist die?
Ja, ist die Frauenkirche.
Bibliothek.
Ah, die war Dresden. Anna Emalia. Anna Emilia. Anna,
oh Gott. Amalia. Mhm. Und der bekannteste Wald Thüringens ist der? Das ist eine Falle.
Sag mal.
Der Thüringer Wald.
Ah! Ich wollte gerade zum Erzgebirge rüber.
Trotzdem volle Punktzahl. Ich habe für alle mit voller Punktzahl auch was mitgebracht.
Doch Gott sei Dank, dass du so großzügig bist.
Knoblauchsenf, Thüringer Küchensenf oder?
Ja, das ist doch super. Da kriege ich doch von dir jetzt den entscheidenden, ultimativen Tipp. Welcher?
Honigsenf.
Honigsenf, da glaube ich, ist meiner. Also Knoblauchsenf.
Und Orangensenf.
Nee, da nehme ich doch auf jeden Fall. Nee, da nehme ich den hier.
Den Honigsenf.
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 Honigsenf nehme ich auch.
Und die Einladung auf eine Thüringer Bratwurst steht drauf.
Das finde ich eine großartige Idee, ehrlich. Und zwar bei euch, ja?
Ja. In Erfurt, bei Landeswelle.
Schöne Stadt, Erfurt.
Und ich habe selten so viel gequatscht.
Ja, es war aber auch schön, wirklich, oder? Es war wirklich schön. Ja, gut, ja, wer gute Fragen stellt, der kriegt auch lange und ausführliche Antworten.
Nein, aber du plauderst auch gerne.
Ja, ich plaudere gerne. Ich kann auch wirklich schweigen, was die Leute jetzt auf Anhieb vielleicht nicht glauben. Ich höre auch ausgesprochen gerne zu, aber wenn ich nur mal gefragt werde, dann erzähle ich auch gerne.
Okay, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, und allen Hörern auch ein schönes Wochenende.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Ulrike von der Gröben, die alterslose Sportfrau von RTL Aktuell. 32 Jahre lang war sie die Expertin für alles, was mit Sport zu tun hatte, an der Seite von Peter Klöppel. 2009 habe ich sie in Köln getroffen. Die besten Interviews aus meiner Radioreihe hört ihr auf diesem Kanal alle zwei Wochen. Ich hole sie raus aus dem Interviewarchiv und packe sie rein ins Podcast-Universum. Sina Peschke, Best of Guests heißt der Podcast. Gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was? Schenkt mir einfach ein paar Sternchen oder auch einen Kommentar. Das wäre echt klasse. Danke fürs Zuhören und bis in 14 Tagen.
Sina Peschke-Trick.